die Geistlichen des Kollegiatstifts immer versuchen, also auch Grundbesitz in der Stadt zu erwerben, der dann sich nach und nach der Gerichtsbarkeit dieser städtischen Institutionen entziehen könnte. Und das natürlich nicht im Interesse des Rats.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kiss Street, der ersten Episode im neuen Jahr 2025. Es ist zugleich aber auch eine Episode, die direkt dort ansetzt, wo wir im letzten Jahr aufgehört haben. Denn nachdem Laura und ich uns im November mit Manuel Ovenhausen, dem letztjährigen Gewinner des Nachwuchspreises der Gesellschaft für schleswig-holsteinische Geschichte, unterhalten haben, habe ich, heute leider alleine, den Gewinner des Hauptpreises zu Gast, Dr. Alexander Schwertfeger-Klaus aus Warburg. Wir beide hatten uns schon einmal kurz im November in Eutin zur Preisverleihung getroffen, aber auch an dieser Stelle noch einmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Preis und vor allem vielen Dank, dass du dir Zeit für unser kleines Gespräch genommen hast.
Ja, vielen Dank für die Glückwünsche und auch vielen Dank für die Einladung und auch für die Möglichkeit, heute hier an eurem Podcast teilnehmen zu können.
Gewonnen hast du den Preis für deine schon 2022, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, veröffentlichte Doktorarbeit zum älteren Stadtbuch von Eutin. Ehe wir uns aber gleich in die spannende Welt der Stadtbücher stürzen werden, möchte ich zunächst noch mal etwas über dich erfahren. Ich habe mir mal deinen Lebenslauf angeguckt und gemerkt, da gibt es tatsächlich einiges, was man erfahren kann. Denn du bist ja schon wirklich gut rumgekommen, was nicht untypisch ist an der Hochschule, aber es gibt ja doch Stationen, die da auch gar nicht so typisch sind. Ob das nun gut war, so viel rumgekommen zu sein oder das eher eine Last war, das sei mal dahingestellt. Von daher magst du vielleicht kurz etwas zu deiner Person sagen, wie so dein akademischer Lebensweg war?
Ja, gerne. Ja, mein Name hast du schon genannt. Also ich bin Alexander Schwertfeger-Klaus und ich bin schon tatsächlich etwas rumgekommen. Habe auch nicht so eine, sagen wir mal, eine normale akademische Laufbahn, die ich aufweisen kann, wie das wahrscheinlich viele andere Kolleginnen und Kollegen können. Ich bin nach dem Abitur nämlich zur Bundeswehr gegangen, habe mich dort für 12 Jahre verpflichtet als Offizier und habe währenddessen dann 4 Jahre in Hamburg Geschichte studiert. Und die Zeit danach ist eigentlich sozusagen auch der Link dann zu meinem Forschungsthema, zu dem Eutiner Stadtbuch, weil ich nämlich nach dem Studium tatsächlich nach Eutin versetzt wurde. Also habe da meine nächste Truppenverwendung gehabt und bin so dann auch dort auf das Eutiner Stadtbuch gestoßen im Stadtarchiv in Eutin. Wurde danach noch später in Munster, in der Lüneburger Heide eingesetzt und bin dann nach 12 Jahren weggegangen von der Bundeswehr. Habe dann im Anschluss in Halle in einem Forschungsprojekt gearbeitet, in dem sogenannten Stadtbuchprojekt. Also da dann die nächste Verbindung zu meinem Forschungsthema. Und danach war ich nochmal für gute 2 Jahre zurück an meine Alma Mater, also an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg, am Lehrstuhl für mittelalterliche Geschichte bei Professor Selzer. Und bin dann danach 2021 zu meiner jetzigen und momentanen Stelle gekommen. Ich bin nämlich im Moment Leiter des Stadtarchivs und des Museums in Warburg, in Westfalen, also vom Norden in den Osten und wieder in die Mitte Deutschlands sozusagen. Also ein Nachteil war das auf keinen Fall, das hast du eben kurz angesprochen, sondern ich empfinde das eigentlich schon als eine schöne Sache und tatsächlich auch als Privileg, so viel rumgekommen zu sein, so viel gesehen zu haben und auch mit so viel interessanten Menschen zusammengearbeitet zu haben. Also egal, wo das war, ob das jetzt Hamburg, Eutin, Munster, Halle oder jetzt hier in Warburg ist. Das ist, finde ich, schön und eigentlich ein großer Vorteil und wie gesagt auch ein Privileg. Also das ist schon schön.
Das sind ja auch interessante Stationen und gerade wenn du mit Stadtbüchern arbeitest, ist natürlich Halle auch eigentlich einer der besten Orte, wo man das machen kann.
Absolut. Mit Herrn Ramft und Herrn Speer und auch den anderen Kolleginnen und Kollegen, das war eine sehr, sehr fruchtbare Zeit. Also das hat man auch im Nachhinein gemerkt, dass das also auch nochmal so das eigene Projekt nochmal stark gefördert hat.
Du hattest ja aber erwähnt, dass du jetzt aktuell wieder in deine westfälischen Heimat zurückgekehrt bist und dort ja, gewissermaßen in Personalunion als Museumsleiter und Stadtarchivar der, wie ich gerade eben durch Zufall auch erst gelesen hatte, der Hansestadt Warburg arbeitest. Das ist ja nun etwas anderes, als du bisher gemacht hast, aber durchaus ja auch wieder Stadtgeschichte. Und was prägt denn so eigentlich deine jetzige Arbeit? Also womit beschäftigst du dich vor allen Dingen?
Also es ist tatsächlich dieser Link zur Stadtgeschichte, den ich eigentlich so durchgehend habe, meine Tätigkeit auch in der Forschung. Ja, womit beschäftigt man sich im Moment? Das ist, du hast schon gesagt, so eine Doppelstelle, Archiv und Museum, sodass man beides auch immer bedienen muss und auch beiden, so gut es geht, gerecht werden muss. Ja, sagen wir mal, für den Archivbereich sind das die typischen Felder. Also das ist natürlich Nutzerbetreuung und Beratung, Bestandsbildung, Bestandserhaltung, die klassischen Felder. In Teilen kommt man auch noch zur eigenen Forschung. Das ist aber natürlich auch immer stark davon bestimmt, wie viel Zeit man noch hat und auch findet oder finden kann, neben vielen anderen Dingen. Ja, also so, dass man da eigentlich gut beschäftigt ist. Auf der anderen Seite die Museumsarbeit. Da geht es natürlich darum, den normalen Museumsbetrieb erstmal zu fördern und am Laufen zu halten. Aber dann auch, wir haben schon ein ganz gutes Wechselausstellungsprogramm mit 4 bis 5 Wechselausstellungen pro Jahr. Dann also auch diese Wechselausstellungen zu organisieren. Wir sind ein kleines Haus, also wir sind insgesamt nur 3 Mitarbeiter hier im Haus. Wir haben zum Glück noch einen sehr, sehr regen Museumsverein, der uns in vielen Teilen unterstützt, also auch durch ehrenamtliche Aufsichten zum Beispiel, aber auch zum Teil in der konzeptionellen Mitarbeit. Ja, so dass wir ein kleiner Laden sind, kleiner, finde aber feiner Laden, also mit den Ehrenamtlichen, auch den Kollegen, macht das Spaß, zusammenzuarbeiten. Und da versuchen wir ein abwechslungsreiches und gutes Programm für das Museum zusammenzustellen und werden also auch in der Stadtgesellschaft wahrgenommen, gut wahrgenommen, und sind da schon auch eine Institution, die man hier schätzt.
Das ist doch eigentlich ganz wertvoll, weil ich weiß nicht genau, wie viele Einwohner Warburg hat, aber ich glaube, das sind ungefähr 20.000.
Ja, genau. Oder? Also es sind ungefähr so gute 23.000 Einwohner, also die Kernstadt mit den Ortsteilen. Und das ist nicht selbstverständlich, dass man sich also so ein Museum hier noch gönnt. Bei dem Archiv ist es etwas anders. Da ist natürlich die Archivgesetzgebung auch noch maßgeblich. Aber trotzdem, also meine Stelle hier zu haben und noch die Kollegen, das ist alles anders, selbstverständlich. Zeigt aber auch, dass man die eigene Geschichte hier in der Stadt wirklich wertschätzt und da also auch einen Fokus drauf legt.
Nun soll es ja aber auch heute gar nicht jetzt unbedingt um Warburg gehen, sondern um eine ganz andere Stadt, nämlich Eutin. Und deshalb wollen wir uns ja auch gerne noch ein bisschen über dein Buch unterhalten. Du hast nämlich über Eutin eine Dissertation geschrieben. Und ich glaube, jeder, der selbst mal so ein großes Vorhaben wie eine Dissertation oder ein Forschungsprojekt durchgeführt hat, der weiß auch, dass da meist ziemlich viel Geschichte und Biografie auch drin steckt, weil wahrscheinlich keiner hätte das Buch in der Form geschrieben, wie du es geschrieben hast. Und auch wenn ich mir deine Station angucke, wir sprachen schon ein bisschen über Halle, dann lässt sich ja doch erkennen, dass es auf deinem Weg ja ganz viele Personen und Institutionen gab, die Fußspuren in deiner Arbeit hinterlassen haben. Vielleicht magst du uns mal kurz auf die lange Reise von den ersten Gedanken zu diesem Projekt mitnehmen, bis zur Fertigstellung im Winter 2019, 2020. Also welche Personen, also auf welche Gedanken ging das eigentlich zurück, mal so ein Projekt in Angriff zu nehmen? Und
ja, also du hast es schon gesagt, es sind tatsächlich sehr viele Beteiligte, die da mitwirken und die da Impulse geben, die da begleiten. Und es ist so gewesen, ich habe es eben schon kurz angedeutet, nach meinem Studium ging es für mich also dann ja dienstbedingt nach Eutin. Und ich hatte aber ja nach Abgabe der Masterarbeit irgendwie nicht so das Gefühl, dass es das jetzt gewesen ist, sondern fand eher so, dass man dann ja sich so mehr oder weniger dann akademisch freigeschwommen und auch in gewisser Weise schon profiliert hatte, aber das irgendwie nicht das Ende sein sollte. Und dann kam ich also mit Herrn Selzer in Hamburg noch ins Gespräch und Er wusste, dass es halt in Eutin dieses Stadtbuch gab. Er hatte also da auch einen losen Kontakt zu dem damaligen Stadtarchivar, zu Herrn Millmann. Und wir waren dann so verblieben, dass er sagte, schauen Sie sich das Buch doch ruhig mal an. Wenn Sie da so einen ersten Eindruck haben und gewinnen konnten, dann melden Sie sich nochmal, wir bleiben in Kontakt und wir schauen mal, ob man daraus was machen kann und wie sich das alles gestaltet. Und so kam die Sache also dann ins Rollen. Ich hatte also einen Kontakt zu Herrn Millmann, der mich da also auch sehr wohlwollend aufgenommen hatte und mir das Buch zeigen und präsentieren konnte. Und ja, dann war eigentlich der Entschluss, sich nochmal tiefer mit diesem Buch zu befassen, da. Und vor Ort in Eutin, das muss man auch sagen, hat man also auch gute Bedingungen. Die Landesbibliothek ist ja eine weitere Institution neben dem Stadtarchiv, die man vor Ort hat. Und auch da ist man also schnell auf offene Ohren gestoßen. Da gab es also auch Unterstützung. Das Buch wurde schon mal ja, teildigitalisiert, sodass man da also auf diese Digitalisator auch zugreifen konnte. Die wurden mir netterweise zur Verfügung gestellt. Und ja, so ist man immer weiter am Ball geblieben. Ich habe dann angefangen, das Buch erstmal zu transkribieren, um eine Grundlage zu haben, Arbeitsgrundlage zu haben. Das habe ich teilweise tatsächlich in Kundus gemacht, als ich also ein halbes Jahr in Kundus im Auslandseinsatz war. Ja, und so ging die Arbeit halt immer weiter. Als man dann die Transkription hatte, konnte man natürlich schon mal so den ersten Inhalt erschließen, logischerweise. Und ja, trotz meiner Versetzung nach Munster bin ich da also weiter irgendwo in den Gedanken immer in Eutin geblieben, so ein Stück weit. Und ja, nachdem also meine 12 Jahre dann sich dem Ende näherten und ich überlegt hatte, was mache ich jetzt weiter, wie geht es weiter, tat sich also dann in Halle diese Stelle auf im Zuge des Stadtbuchprojekts. Und ja, da wurde also dann ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, Mitarbeiterin gesucht, um die Stadtbuchbestände für Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg und Bremen zu bearbeiten. Und im besten Falle sollte man also auch schon Kenntnisse zur Stadtbuchforschung haben und auch noch besser in diesem Raum. Ja, und das war so, das passte also gut, war also eine gute Fügung, sodass ich also scheinbar ganz gut geeignet für diese Stelle war und dann auch ja dort arbeiten durfte. Und das war natürlich ein großes Glück, weil wir da natürlich auch in einem kleinen Team dann sehr intensiv uns mit Stadtbüchern, mit Stadtbuchforschung natürlich auseinandergesetzt haben. Ich dann ja wirklich in der Projektarbeit mich auch mit den Beständen in Schleswig-Holstein natürlich unter anderem befasst habe, wo man so einen sehr guten Überblick und sehr starke Synergieeffekte auch noch für die eigene Arbeit halt hatte. Ja, sodass das also dann wirklich alles gut gepasst hat und sich gut gefügt hat und auch die Verbindung halt zu den Kolleginnen und Kollegen in Halle bis heute noch bestehen. Und also wenn da Tagungen sind, ich da mal mit großem Interesse noch teilnehme. Und ja, dass so eine, ja, so eine Art Dreieck halt ist, quasi aus meiner nordhessischen, ostwestfälischen Heimat in Richtung Norden nach Eutin, aber auch immer noch nach Halle, nach Mitteldeutschland. Also das ist wirklich toll. Und das hat sich vieles durch Zufall im Grunde so gefügt.
Das finde ich aber spannend, dass du ja dann dort gleich für 4 Bundesländer verantwortlich warst. Da stellt sich mir die Frage, bist du denn in die einzelnen Kreis- und Stadtarchive und Landesarchive gefahren, hast dann vor Ort geguckt, was gibt es da eigentlich für Stadtbücher? Weil das sind ja nicht wenige, wenn man sich mal eure Datenbank anguckt.
Das gestaltete sich immer unterschiedlich. Also zum Teil ist man wirklich vor Ort gewesen und hat sich die Bestände vor Ort ansehen können. Zum Teil hat man aber auch einfach, war man in Kontakt mit den Stadtarchivarinnen und Stadtarchivaren und hat da gute Zuarbeit bekommen, sodass man da die Daten relativ leicht in unsere Datenbank übernehmen konnte. Mitunter hat man auch schon sehr gute Online-Übersichten, sodass das ja eigentlich für jedes Stadtarchiv sich immer anders darstellte. Man aber, sagen wir mal, in den wenigsten Fällen wirklich vor Ort war. Das muss man leider sagen, obwohl das natürlich der Optimalfall gewesen wäre, aber auch dafür wäre nicht die Zeit da gewesen, um das zu machen. Trotzdem ist das mittlerweile wirklich ein gutes Grundlagen- und Forschungsinstrument, weil man die Plattform ja auch online leicht abrufen kann und dann einerseits über das Projekt einiges erfahren kann, aber dann tatsächlich auch zu den einzelnen Stadtbuchbeständen der einzelnen Städte wirklich gut recherchieren kann und mindestens mal einen guten ersten Überblick hat, teilweise sogar noch einen tieferen Einblick, angereichert mit vorhandener Forschungsliteratur und so weiter. Also das ist wirklich ein gutes Forschungsinstrument.
Ich glaube, stadtbücher.de heißt die
Genau,
Seite, oder?
die Seite ist
Genau.
www.stadtbücher.de. Genau.
Genau, also wenn man für seine Heimatstadt gucken möchte, ich glaube, es sind für Schleswig-Holstein allein, glaube ich, fast 3 Dutzend Städte, die dort aufgeführt sind. Da kann gerne mal in den Shownotes gucken, da würde ich das auch mal verlinken.
Ja, das sollte man auf jeden Fall machen. Und wie gesagt, man hat einen guten Einstieg über die Karte, über den Karteneinstieg, kann aber auch systematisch suchen, nach einzelnen Stadtbucharten suchen. Also da gibt es vielfältige Einstiegsmöglichkeiten.
Jetzt haben wir ganz viel über Stadtbücher gesprochen, und wir wollen uns jetzt doch langsam mal nach Eutin begeben und uns dort mal mit dem Objekt deiner Begierde oder Objekt deiner Forschung einmal zu beschäftigen. Im Zentrum deiner Arbeit stand das sogenannte ältere Eutiner Stadtbuch. Und da sind vielleicht jetzt 3 Sachen schon drin, die man vielleicht erstmal klären müsste. Eutin kennen wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer. Für Schleswig-Holstein verhält eine mittelgroße Stadt, die für mich historisch vor allen Dingen deshalb relevant ist, weil es eben eine Bischofsresidenz war. Nun weiß ich nicht, ob das für deine Untersuchungszeitung noch so relevant ist oder vielleicht noch nicht relevant ist. Da werden wir später noch drüber sprechen. Die eigentliche Frage ist ja aber, was ist das denn eigentlich, so ein Stadtbuch? Also, das klingt jetzt so trivial, aber es ist ja eine ganz eigene Quellengattung. Und was macht es gerade so spannend, sich mit dieser Quellengattung auseinanderzusetzen?
Sehr gute Frage und auch viel diskutierte Frage. Diese Stadtbuchdefinition oder der Stadtbuchbegriff, das ist auch was, was wir natürlich in Halle oft und intensiv diskutiert haben. Und ja, wo man auch sagen muss, es gibt jetzt heute keine allgemeingültige Definition. Aber was man sagen kann, ich habe auch meiner Forschung im Grunde genommen einen relativ weit gefassten Stadtbuchbegriff zugrunde gelegt. Und den haben wir in Halle meistens auch angewendet. Also bei Stadtbüchern handelt es sich um Buch- oder lagenförmige Aufzeichnungen. Das sagt ja schon der Begriff Buch. Diese Bücher oder diese lagenförmigen Aufzeichnungen, die sind also entstanden im Kontext von städtischer administrativer Schriftlichkeit. Also das heißt, dass der Stadtrat oder in seinem Namen diese schriftlichen Aufzeichnungen angefertigt wurden, um die Verwaltung der Stadt zu dokumentieren oder zu erleichtern. Das kann man, glaube ich, so vereinfacht gesagt ausdrücken. Darunter versteht man Stadtbücher. Und wir in Halle, wir hatten dann 11 Kategorien. Das ist also auch historisch so ein bisschen so gewachsen. Da können wir also auch darüber streiten, ob man so viele braucht oder noch mehr bräuchte und ob wirklich einzelne Bücher immer passgenau in diese Kategorien einzuordnen sind oder nicht. Wie gesagt, da kann man sicherlich drüber streiten. Aber das bietet erstmal einen ersten ganz guten Anhalt und eine Orientierung, um diese Bücher zu kategorisieren und um zu verstehen, ja, was gibt es alles für Stadtbücher und was können wir uns auch darunter vorstellen und vor allen Dingen, was haben sie für einen Inhalt? Bei mir, bei dem Eutiner Stadtbuch, ist es jetzt tatsächlich so, dass sich also auch im Buch selbst die Eigenbezeichnung Stadtbuch, also Stadtbuch findet, sodass man schon sagen kann, dass in der Wahrnehmung der Menschen damals dieses Buch sozusagen ihr Stadtbuch war und auch diese ja, Bedeutung dann hatte für die Stadt selbst.
Und du hast ja einen gewissen Überblick ja über die Stadtbücher in Schleswig-Holstein. Da gibt es ja Tausende von, auch jetzt im direkten Umfeld von Eutin. Und unterscheidet das Eutiner Stadtbuch, mit dem du dich beschäftigt hast, sich jetzt von Stadtbüchern in anderen Städten oder ist es eigentlich ein komplett normales Beispiel dafür?
Ein bisschen auf die Frage auch der Relevanz sicherlich. Es ist so, dass jetzt das Eutiner Stadtbuch kein absolutes Alleinstellungsmerkmal hat. Also es gab vergleichbare Bücher auch in den benachbarten holsteinischen Städten. Und die jeweilige Stadtbuchführung oder Stadtbuchüberlieferung dann natürlich auch im Endeffekt ist teilweise schon stark unterschiedlich ausgeprägt. Man kann sagen, dass das Eutiner Stadtbuch und auch die Überlieferung eine der dichtesten für den Ausgang des Mittelalters ist, wenn wir jetzt die, ja, die Kleinstädte uns ansehen. Natürlich sieht das in Lübeck oder wenn wir jetzt noch ein bisschen weitergehen, in Hamburg ganz anders aus. Da ist die Schriftlichkeit also deutlich stärker ausgeprägt. Da ist sozusagen auch die administrative Verwaltung schon weiter fortgeschritten, einfach aufgrund der Größe der Stadt. So wie wir das im Grunde fast heute auch schon kennen, dass halt Größe Verwaltung nach sich zieht und noch mehr Verwaltung nach sich zieht, wenn man das ein bisschen böse sagen würde. Und natürlich in einer kleineren Stadt wie Eutin, man mit diesem einen Stadtbuch, was in Teilen vermischten Inhalt hatte, aber dann doch, da sprechen wir, glaube ich, später nochmal drüber, ja, schon sehr eindeutigen Inhalt hatte, nämlich Renten- und Immobiliengeschäfte. Und da ist die Überlieferung mit über 400 Einträgen oder fast 400 Einträgen schon ziemlich dicht und umfasst auch einen ganz interessanten Zeitschnitt. Also geht über die Reformation hinaus. Da kann man also auch schauen, wenn wir uns auch nochmal anschauen, wer sind da die Gläubiger bei den Rentengeschäften. Das waren nämlich zum Großteil Geistliche. Gibt es da Veränderungen, Einflüsse durch die Reformation oder nicht, sodass das von der Relevanz her schon ein ganz interessantes Beispiel ist. Und dadurch, dass wir halt über eine mittelalterliche Kleinstadt sprechen, das schon ein ganz interessantes Forschungsobjekt ist, wenn wir das überregional sehen. Und wenn wir nur auf die Stadtgeschichte mal schauen, muss man ganz klar sagen, dass das Eutiner Stadtbuch schon die zentrale Quelle für Eutin ist am Ausgang des Mittelalters.
Allein weil es so wenig Urkunden gibt oder.
Genau, weil wir kaum eine parallele Überlieferung finden, kaum bis gar nicht. Also Urkundenüberlieferung haben wir nicht. Wir haben leider auch gar keine Rechnungsüberlieferung, die jetzt wirklich in dem Zusammenhang sehr, sehr spannend gewesen wäre, die aber leider nicht vorliegt.
Wahrscheinlich ist mal ein Archivbrand gab, oder?
Ja, genau. Also wir können von Zerstörungen und Verlusten ausgehen. Ja, also
Ja.
man kann schon relativ sicher davon ausgehen, dass es eine parallele Überlieferung noch gegeben hat, aber die ist nicht auf uns gekommen.
Ist leider das Schicksal vieler kleiner
Ist
Städte,
es.
auch wenn ich hier nach Husum gucke. Und spielt es dafür, dass das jetzt ein etwas umfangreicheres Beispiel ist, wie umfangreich ist, können wir gleich nochmal drüber sprechen, eine Rolle, dass es eine Residenzstadt gewesen ist, oder spielt das dafür keine Rolle?
Ich würde sagen, das ist sicherlich schwer zu beantworten. Du warst eben schon mal darauf eingegangen, was für deine Forschung ganz interessant ist, dass Eutin eine Residenzstadt ist. Wenn wir vielleicht mal in den Inhalt des Buches ein bisschen einsteigen, es ist so, dass der Großteil der Eintragungen, bei denen handelt es sich um Rentengeschäfte. Und wenn wir uns die anschauen, was ich gemacht habe, und wir uns ansehen, wer sind diejenigen, die da in diesen Rentengeschäften beteiligt sind, ist es so, dass die Geldgeber, also die Gläubiger sozusagen, das sind zu 90% Geistliche des Kollegiatstifts, die also durch diese ja, bischöfliche Residenz überhaupt erst in die Stadt gelangen oder in der Stadt sind. Die unterliegen ja gar nicht der städtischen Gerichtsbarkeit, aber treten da in dem Buch trotzdem sehr stark auf, weil sie die finanziellen Mittel haben, die auch versuchen, gewinnbringend anzulegen und auf der anderen Seite die Bürger, ja, ein Großteil die besitzenden Bürger sind, die also auf diese finanziellen Mittel angewiesen sind oder diese finanziellen Mittel nutzen und darauf zugreifen wollten. Und so kommen die beiden, ja, Parteien oder die beiden Geschäftspartner ins Geschäft.
Also indirekt spielt es dann eine
Genau, so
Rolle, wenn
könnte
ich
man
das
schon
richtig
sagen,
verstehe.
ja.
Ja. Nur mal zur Erklärung, Kollegiatstift ist so eine Art klosterähnliche Institution, ohne ein Kloster zu sein. Vielleicht mal als Kontext.
Könnte man es, glaube ich, ganz vereinfacht ausdrücken, genau.
Schreiben wahrscheinlich Kirchenhistoriker auf, aber ich glaube, das
Ja, ich glaube,
versinnbildlicht das
Herr
ganz
Röpke, der
gut.
das Kollegiatstift sehr intensiv erforscht hat, der würde jetzt wahrscheinlich aufschreien, aber vielleicht einigen wir uns kurz darauf.
Das Besondere an deinem Buch, um jetzt mal konkret auf das Buch zu sprechen zu kommen, ist ja, dass es nicht nur eine reine Forschungsarbeit ist, und das unterscheidet dein Buch ja auch von meiner Doktorarbeit. Da steckt ja wirklich nur Forschung drin. Denn du hast ja in deinem Buch auch das ältere Stadtbuch das erste Mal überhaupt in einer wissenschaftlichen Edition publiziert. Das heißt, jeder, der das Buch in der Hand hat, sei es nun digital oder analog, der kann selber mal einen Blick reinwerfen und sich vielleicht mit Sachen beschäftigen, die interessant sein könnten. Und so eine Edition, die sieht oft auf den ersten Blick sehr, naja, jetzt nicht so sonderlich kompliziert aus, weil es ist im Prinzip ja der Inhalt des Buches nochmal ein bisschen kritisch aufbearbeitet. Erfordert ja oft, wenn ich da an Kollegen denke, die das auch gemacht haben, mehr Arbeit als die eigentliche Forschungsarbeit, weil das ist ja schon eine sehr zeitintensive Arbeit. Magst du vielleicht kurz mal erläutern, wie so eine Edition entsteht und ob es bei der konkreten Edition des Eutiner Stadtbuches eine ganz besondere Herausforderung gab?
Ja, die Überlegung war halt, dadurch, dass ich mich sehr intensiv mit der Entstehung des Buches auseinandergesetzt hatte, mit den Funktionen, ja, der Genese insgesamt, mit den Schreibern, den Schreiberhänden und ja, weil man auch wenig oder eine geringe Parallelüberlieferung hatte und eigentlich mit diesem sehr, sehr spröden und überschaubaren Material auskommen musste, da lag dann der Entschluss nicht so fern zu sagen, okay, man macht sich dort an eine wissenschaftliche Edition, um halt dann auch anderen Forscherinnen und Forschern nochmal die Möglichkeit zu geben, relativ leicht mit einem einfachen Zugriff auch mit diesem Material arbeiten zu können. Auch einfach aus dem Grund, Krempe ist jetzt das Gegenbeispiel, aber aus anderen Kleinstädten in der Regel nicht so eine Edition vor. Und man kann trotzdem, ich habe natürlich einige Fragen schon in meinem Forschungsteil an diese Quelle gestellt, aber ich bin mir sicher, dass andere da auch nochmal neue Fragen an die Quelle und an das Material stellen können. Und das ist natürlich durch so eine wissenschaftliche Edition immer schon ein einfacher und besserer Zugriff. Und man kann so eine Quelle dann auch einem kleinen Ort, einem viel größeren Interessentenkreis auch zugänglich machen. Aber du hast es angesprochen, wenn man diese Idee umsetzen möchte und diesen Entschluss gefasst hat, dann tun sich auf einmal ganz viele neue Fragen und auch die anderen Probleme auf. Natürlich Fragen nach der Editionstechnik, also wie möchte man die Transkription sozusagen umsetzen? Welche Editionsregeln möchte man befolgen? Möchte man buchstabengetreu wiedergeben? Was ist mit Abkürzungen? Löst man die auf? Löst man die stillschweigend auf oder nicht? Wie geht man mit diakritischen Zeichen um? Also das sind alles diese Fragen mit Editionstechnik, mit der man sich dann, dem man sich auseinandersetzen muss und befassen muss. Welche Anmerkungsapparate benutzt man? Nimmt man nur einen Anmerkungsapparat? Gibt man noch textkritische Hinweise? Ganz, ganz wichtiger Punkt bei mir waren Streichungen, weil das natürlich auch für die Auswertung des Buches eine Rolle spielt. Ist ein Eintrag gestrichen oder nicht? Wenn wir jetzt wieder an den Hauptinhalt denken, diese Rentengeschäfte, also kannst du, dass dieses Rentengeschäft für nichtig erklärt wurde. Und das hat natürlich auch wieder Einflüsse darauf, wer hat eigentlich Zugriff auf das Buch, um jetzt nochmal nur wieder die nächste inhaltliche Auswertung vielleicht nochmal aufzeigen zu können. Und das sind natürlich alles Fragen, die man sich stellen muss, wenn man mit dieser Edition arbeitet. Dann verfasst man vielleicht kleine Kopfregisten oder nicht. Was ist mit Zahlenangaben, was ist mit den Daten, löst man die auf, gibt man die einzelnen Datierungen, wenn sie denn vorhanden sind, an. Also das sind alles diese Dinge, die sich dann auftun. Wie verfährt man mit Textanmerkungen? Ja, welche Wörter erklärt man, welche Wörter erklärt man vielleicht nicht? Das sind alles Dinge, die sich halt auftun. Natürlich noch eine ganz grundsätzliche große Frage. Legt man eine digitale Edition an oder macht man das in dem alten klassischen Sinne, so wie ich es jetzt auch dann tatsächlich gemacht habe, und legt es in gedruckter Form an? Das sind alles die Fragen, die sich stellen, die man dann mit sich ausmachen muss und wo man dann halt am Ende das zu dem Ergebnis kommt, das Ergebnis auch so sieht. Genau.
Also es steckt sehr, sehr, sehr viel Arbeit und das ist ein ganz schönes Commitment, das zu machen.
Die Nacharbeiten sind tatsächlich auch nochmal sehr umfangreich, wenn man dann an die Register denkt, die man dann anlegt. Das macht natürlich auch nochmal viel Arbeit, aber das ist halt Arbeit, die sich, glaube ich, in doppeltem Sinne auszahlt. Einmal natürlich für zukünftige Nutzungen, weil man dann einen schnelleren und besseren Zugriff hat. Aber andererseits, das habe ich dann auch gemerkt, für mich selbst, diese Registerarbeit, die ist tatsächlich sehr wertvoll,
weil man dann auf ganz neue Ideen und Gedanken halt kommen kann. Und weil man sieht, okay, welche Begriffe kommen wie oft vor, welche Personen kommen wie oft vor, und man dann auch einen sehr schnellen und direkten Zugriff auch nochmal auf das Material bekommt. Also das hat eine doppelte Wirkung. Da kann ich auch nur, auch wenn das nochmal wirklich Kernarbeit ist, dazu ermutigen, sich diese Arbeit vielleicht zu machen, weil man da also gute neue Impulse bekommt.
Und wie du ja sagst, auch das den anderen Leuten verfügbar zu machen, weil wenn so eine Edition da ist, dann findet man ja auch da plötzlich Eutin in Arbeiten, die sich eigentlich mit ganz anderen Regionen oder Themen beschäftigt. Das
Das ist so ein bisschen die Hoffnung, genau.
eine letzte Frage habe ich aber noch, beziehungsweise sind zwei Fragen, die eigentlich zusammengehören. Das Buch nennst du ja oder heißt, ich glaube, es ist eher eine Benennung von dir, ja, älteres Stadtbuch. Das impliziert ja so ein bisschen, es gibt A, ein neueres Stadtbuch. Und daran anschließend weiß man auch, ob das das älteste Stadtbuch ist. Kannst du darüber noch was sagen?
Ja, genau. Also da habe ich auch mit mir gerungen. Es ist, sagen wir mal so, es ist das älteste überlieferte Eutiner Stadtbuch. Man merkt an dem Titel genau richtig gesehen. Es ist ziemlich sicher, dass es noch ein noch älteres Stadtbuch, mindestens ein noch älteres Stadtbuch gab, was aber nicht auf uns gekommen ist. Wir finden direkt in dem überlieferten und von mir bearbeiteten Stadtbuch im ersten Eintrag sogar einen Hinweis auf dieses ältere Stadtbuch, was es mal gab. Und ich hatte das große Glück, dass ich auf überlieferte Fragmente gestoßen bin, die also auch auf ein älteres Stadtbuch ganz klar hindeuten. Und was ich dann auch sehen konnte, das ist auch wieder ein Vorteil dieser intensiven Editionsarbeit gewesen, dass ein Großteil, und man kann sagen, dass die noch gültigen Einträge aus diesen Fragmenten in das vorliegende Stadtbuch übernommen wurden, teilweise sogar aktualisiert übernommen wurden, sodass man auch dann wieder, wenn man über die Genese dieses Buches nachdenkt, sagen kann, dass das im ersten Teil des Buches also ganz klar eine Reinschrift, also eine Abschrift dieser schon vorhandenen Eintragungen, ist.
Und Neueres gibt es aber
Genau.
meines, oder hatte
Auch
ich
der
zumindest
zweite Teil deiner
ausgelesen.
Frage. Es gibt ein jüngeres Stadtbuch noch, das ist also auch überliefert. Da haben wir eine kleine Lücke zwischen diesem älteren und dem jüngeren Buch von ungefähr 15 Jahren. Aber dann ist der Inhalt relativ vergleichbar. Also Eingang fanden also auch in diesem jüngeren Buch vor allen Dingen wieder Immobiliengeschäfte, also Renten- und Grundstücksgeschäfte, die dann im Laufe der Zeit in der Form schon etwas angepasst wurden, aber vom Inhalt her zumindest sehr, sehr vergleichbar blieben. Vielleicht dazu, da sind dann die Gläubiger später dann im 16. und 17. Jahrhundert dann nicht mehr die Geistlichen des Kollegiatstifts, weil das aufgelöst wurde, sondern dann haben wir da halt andere Geschäftspartner. Also das ist natürlich auch eine Veränderung, die da natürlich dann signifikant ist.
Ich vermute, auch das liegt nicht in einer Edition vor.
Das liegt leider auch nicht als ediertes Werk vor. Also wer da noch auf der Suche nach einem schönen Projekt ist, da kann ich nur dazu ermutigen.
Vielleicht findet sich ja jemand. Die Edition, ich erwähnte es ja, war ja aber nur ein Teil deines Buches und so eigentlich der erste große Teil, ich glaube, die ersten 200 Seiten, da geht es ja auch um die konkreten Forschungsergebnisse. Denn eine Dissertation langt ja. Oder für eine Dissertation langt es ja nicht nur einfach eine Quelle zu idieren, man muss ja auch ein bisschen in die Quelle reingehen und sie ja auswerten. Deswegen hast du auch nicht nur sehr viel über die Quelle rausgefunden, sondern ja vor allen Dingen auch was über die Menschen in Eutin rausgefunden, die man ja eigentlich, so war mein Eindruck, in zwei Gruppen unterteilen kann. Einerseits die Menschen hinter der Quelle und einerseits die Menschen in der Quelle. Das heißt, du hast ja so ein bisschen das aufgeteilt, dass du erstmal geguckt hast, warum kam es überhaupt zu dieser Quelle und wen behandelt diese Quelle? Das sind ja durchaus ja nicht unbedingt deckungsgleiche Personengruppen. Zugleich ist es ja so ein bisschen das Dilemma einer solchen Quelle, dass man ja auch nicht über die Einwohner von Eutin was erfährt, sondern ja eigentlich über eine sehr eingeschränkte Personengruppe. Du hast den Klerus besprochen. Und eigentlich ist es ja eine Quelle, die uns vor allen Dingen, sagen wir mal, was über die in Anführungsstrichen Eliten erzählt. Also Leute, die natürlich Rentengeschäfte und Immobiliengeschäfte machen konnten. Ist das so oder fährt man tatsächlich auch was über Menschen, die jetzt nicht unbedingt in die, sag ich mal, vermögenden Personengruppen gehören?
Genau so sagen, auch gut beobachtet. Der Der erste Teil dieser inhaltlichen oder wissenschaftlichen Auswertung ist tatsächlich ja stark geprägt über das Zustandekommen der Quelle erstmal, also ich hätte es eben auch schon mal genannt, über die Genese und dann auch über die Funktion. Das war so meine Idee, dass man da erstmal eine ganz sichere Basis sozusagen schafft für die weitere Auswertung, weil das natürlich immer auch großen Einfluss darauf hat. Ich habe mal versucht, die Schreiberhände zu ermitteln, was auch ganz gut gelang. Allerdings dann die einzelnen Schreiber tatsächlich namentlich zu finden, das ist leider nur in zwei Fällen gelungen, glücklicherweise bei der Anlagehand. Also da aber handelt es sich auch wieder um einen Geistlichen und einen Vikar, den man also ziemlich eindeutig fassen kann und der also dieses Buch dann auch im Auftrag des Stadtrats sehr sicherlich angelegt hat. Das sind jetzt sozusagen die Menschen oder die Personengruppen hinter dem Buch und dann die Personen im Buch oder Personengruppen, die man fassen kann. Das hast du eigentlich auch schon richtig angesprochen. Das ist nur eine ausgewählte Gruppe oder sind nur ausgewählte Gruppen und es sind tatsächlich diejenigen, die also einerseits den Immobilienbesitz hatten, das sind also die besitzenden Bürger auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind das dann die Geldgeber, wenn man es mal vereinfacht ausdrücken will. Und das sind ja zum größten Teil, also bei über 90% der Rentengeschäfte, die Geistlichen des Kollegiatstifts. Also das sind die, die man fassen kann. Diese Geistlichen kann man tatsächlich also auch namentlich sehr gut erfassen und dann auch mit schon vorhandenen Informationen gut verknüpfen und kann eigentlich sehr gut darstellen, wer sind diese Personen und dann natürlich nochmal intensiv schauen, okay, wie intensiv sind die auf dem Rentenmarkt auch tätig. Also das kann man schon auch so sehen, dass es vor allen Dingen die Vikare sind, die da versuchen, auf dem Rentenmarkt zu investieren und auch sehr präsent sind, auch eine enge Verbindung dadurch hatten zu den Bürgern. Auf der anderen Seite sind bei den Rentengeschäften die Bürger vor allen Dingen zu greifen, die Ratsherren und Bürgermeister in der Stadt. Also als sicherlich auch eine elitäre Gruppe. Und so bildet das Stadtbuch im Grunde genommen nicht die ganze Stadtgesellschaft ab, sondern ganz im Gegenteil, da nur einen sehr, sehr eingeschränkten Personenkreis und andere Kreise, also nicht vermögende Einwohner in der Stadt, die treten also fast gar nicht auf. Also werden höchstens mal am Rande genannt. Manchmal zur Bezeichnung der Lage von Grundstücken, aber im Grunde genommen fast gar nicht. Einmal wird eine Dienstmagd eines Geistlichen genannt. Da wird also für ihre Versorgung Sorge getroffen. Das ist also eins der wenigen Ausnahmebeispiele. Aber sonst finden wir da, sagen wir mal, die einfacheren Schichten nicht.
Ja, was ich mir jetzt frage, ist, wenn jetzt der erste Schreiber, also diese Anlegerhand, wie du es genannt hattest, aus dem Kollegiatstift kommt und das hauptsächlich Rechtsgeschäfte sind, die irgendwo zwischen diesem Kollegiatstift und dem Rat stattfinden, hat diese Anlage des Buches dann auch irgendwas damit zu tun, dass vielleicht irgendwas einen Konflikt gab zwischen diesen beiden Institutionen und man irgendwie sagen wollte, oh, wir brauchen irgendwie eine sicherere Grundlage, um das irgendwie zu überblicken. Also hat das vielleicht auch denn was mit dem Kollegiatstift konkret zu tun?
Ganz sicher, das kann man ganz sicher sagen. Es ist ja so, dass das Interesse des Rates oder auch der gesamten Einwohnerschaft und der Bürger von Eutin darin liegt, dass die einzelnen Grundstücke auch immer unter der Gerichtsbarkeit der Stadt bleiben. Und auf der anderen Seite die Geistlichen des Kollegiatstifts immer versuchen, also auch Grundbesitz in der Stadt zu erwerben, der dann sich nach und nach der Gerichtsbarkeit dieser städtischen Institutionen entziehen könnte. Das ist natürlich nicht im Interesse des Rats. Und da wird versucht, also klar gegenzusteuern. Und ein Mittel dazu ist ganz sicherlich dieses Buch, was angelegt wird, um diese Rentengeschäfte sauber zu dokumentieren und auch einen Riegel vorzuschieben, dass also weiterer Grundbesitz in die Hand des Klerus und dann sozusagen in die tote Hand wandern kann. Und dieses Buch, sagte ich ja, ist ein Kontrollinstrument, um halt diesen Dingen Einhalt zu gebieten. Und ich glaube, sehr sicher sagen zu können, dass das vorliegende Buch 1492 angelegt wurde, weil dann diese Anlagehand, der Gottfriedus Eseber, also auch tätig war in der Stadt. Er war gleichzeitig auch Priester der Mariengilde, also hatte auch eine enge Verbindung ohnehin schon zu den Bürgern in der Stadt. Hat also auch dann da wahrscheinlich noch ein Gildebuch angelegt und noch andere Bücher. Und das können wir relativ sicher nachweisen. Und 1492 gab es einen großen Stadtbrand in Eutin. Und dort wurden weite Teile der Stadt durch das Feuer also vernichtet. Und das ist wahrscheinlich ein Zeitpunkt gewesen, wo natürlich auf fremdes Kapital zurückgegriffen werden musste, um diese Häuser wieder aufzubauen und auch finanziell wieder auf die Füße zu kommen. Das ist natürlich ein ganz zentraler Punkt, wo man in einer Notsituation ist seitens der Bürger, und man auf der anderen Seite natürlich das Interesse des Rates sieht, dass diese Notsituation nicht ausgenutzt wird einseitig, sondern dass man also einen klaren Überblick behalten möchte, welche Immobilien und vor allem auch Rentengeschäfte vollziehen sich dann, welche alten Renten lasten noch auf den Immobilien, welche neuen kommen dann durch diese Katastrophe halt hinzu. Dann legt man also dieses Buch nochmal neu an, um einen sauberen und gezielten Überblick über diesen Immobilien- und Rentenmarkt in der Stadt zu haben und dann in der Folge auch zu behalten.
Ja, dadurch schließt sich auch, dass es ja sehr wahrscheinlich auch das alte Buch ja dann gegeben haben muss, auf das dann ja in deinem Buch
Genau.
Bezug genommen wird. Und zugleich erklärt ja auch so ein bisschen der Kontext der Quelle, warum es denn eben nur diese beiden Verbindungen gab und jetzt nicht etwa die Rentengeschäfte zwischen dem Handwerker und dem Ratsmitglied, weil das ja eigentlich ja für diesen Kontext und den Sinn dieser Quelle ja keinerlei Relevanz hatte, oder? Also jetzt nur peripher, weil da ging es ja nicht um irgendwie jetzt Einflusssphären des Rates oder um die Rechts.
Rechtsgeschäfte der freiwilligen Gerichtsbarkeit, die aber vor dem Rat vollzogen werden mussten. Also auch das Rentengeschäft zwischen dem Handwerker und dem Ratsherrn musste, oder zwischen zwei Handwerkern, musste also auch vor dem Rat vollzogen werden. Dass das aufgeschrieben werden musste, das ist nicht eindeutig klar und geregelt im lübischen Recht. Aber um natürlich eine bessere Übersicht zu haben und natürlich um diese Geschäfte von diesen Wissenden zu entkoppeln, geht man dann immer mehr dazu über, dieser schriftlichen Überlieferung, diesen Büchern einen entsprechenden Glauben zu schenken, und diese Geschäfte dort auch festzuhalten, um sie dann halt für die Nachwelt zu erhalten und halt von diesen Wissenden zu entkoppeln. Also das geht damit schon dann auch einher.
Du hattest ja gesagt, dass das Buch wird ja auch nicht kontinuierlich weitergeführt. Ich glaube, dann irgendwann im 16. Jahrhundert läuft es ja aus. Kann man da sagen, warum man aufhörte, dieses Stadtbuch zu führen? Hat das denn vielleicht auch was mit der Auflösung des Kollegiatstifts zu tun?
Dass da so ein enger Zusammenhang ist. Ich gehe vielmehr davon aus, dass es diese fehlenden 15 Jahre, dass es sich da auch um eine Überlieferungslücke handelt.
Okay, also einfach Sachen, die verloren sind.
Gegangen ist und sich die Lagenstruktur nochmal ansieht des Buches, dann kann man schon relativ stark darauf schließen. Also wir haben auch im Mittelteil des Buches leider einen Überlieferungsverlust von mindestens einer Lage, sodass auch die Rentengeschäfte, trotzdem sie ja relativ dicht sind, nicht vollständig überliefert sind, es aber wahrscheinlich dann relativ vollständig waren.
Magst du vielleicht kurz mal erklären, was eine Lage ist?
Eine Buchlage, ja.
Ja?
Also man muss sich das so vorstellen, das kann man sich auch heute vorstellen, wenn man überlegt, wie binde ich ein Buch? Man nimmt einzelne Papierseiten, einzelne Blätter, natürlich Pergamentblätter in dem vorliegenden Fall, faltet die in der Mitte, legt diese einzelne Blätter dann übereinander. Wenn man halt vier Blätter übereinander legt, hat man dann eine Lage, die bindet man. Und diese einzelnen Lagen bindet man dann am Buchrücken zu einem Buch, in dem Fall zu einem Stadtbuch dann zusammen. Ja, also das ist jetzt auch natürlich ein gewisser handwerklicher Prozess, der dahinter steckt. Natürlich die Anfertigung der Pergamentlagen ist natürlich noch ein weiterer Prozess, der dann vorher abläuft, bevor dann wirklich dann der Schreiber überhaupt die Eintragung vornehmen kann in diesem Buch.
Auch wenn der Klerus eine große Rolle in der Buch spielt, geht es ja, wir haben so besprochen, auch um die Ratsmitglieder und so weiter. Was würdest du sagen, sind eigentlich so die zentralen Punkte, wo du davon ausgehen wirst, dass deine Studie jetzt wirklich sehr zum Erkenntnisgewinn, zum städtischen Leben in Eutin beigetragen hat? Und gab es zugleich auch etwas, was dich sehr überrascht hat, womit du nicht gerechnet hättest?
Also ich glaube, der Erkenntnisgewinn, den man halt hat, ist tatsächlich zu den einzelnen Personen, die Informationen, die man halt hat. Was ich spannend fand und was man auch klar sagen kann, ist also, dass sich auch der Eutiner Rat, wie es ja im libyschen Rechtsraum mehr oder weniger üblich war, sich durch Kooptation ergänzte. Ich kann das also auch anhand der Immobiliengeschäfte in zwei Fällen sehr sicher zeigen. dass da also Schwiegersöhne sozusagen im Rat installiert wurden, dann der ganze Familienbesitz des Schwiegervaters dann auf diesen Schwiegersohn übertragen wird und die materielle Grundlage dann auch für die Ratsmitgliedschaft im Grunde genommen schafft. Was für...
Ist das etwas
Nein, das ist nicht
Untypisches?
untypisch. Nein, das ist ganz typisch. Also das ist jetzt kein neuer Erkenntnisgewinn, den wir für den libyschen Rechtsraum haben. Aber wir können es für Eutin dann dadurch auch sehr, sehr sicher nachweisen. Die weitere Frage, Überraschung. Tatsächlich war, war das Auffinden dieser zusätzlichen Lagen des vermutlichen Vorgängerbuches, weil die wirklich zu dem ja, größeren Erkenntnisgewinn beigetragen haben, wie das vorliegende Buch zustande kam, also auch zur Buchführung und zur Buchführungspraxis da wirklich die wichtigen Erkenntnisse geliefert hat, also dass da jemand diese bei der Anlage des Buches diese vorhandenen Informationen mit aktuellen Informationen verknüpft und aktualisiert übernommen hat.
Also das war vorher auch gar nicht so bewusst.
Also man kann das anhand des Buches schon sehen, dass es sich im ersten Teil sicherlich um eine Reinschrift handelt, allein schon, wenn man sich die Form ansieht. Aber welche Vorlagen es gab und dass es sie vor allen Dingen noch überliefert gibt, das ist nicht so ganz selbstverständlich.
Nun muss ich als Regionalhistoriker, der nun eher in Richtung Norden guckt, natürlich noch einmal ansprechen, dass es bei dir vor allem um den holsteinischen Kontext geht. Also du vergleichst deine Forschung zu Eutin ja auch mit dem bestehenden Forschung zu Lübeck, zu Krempe hattest du ja erwähnt, Oldesloe, glaube ich, meine ich mich auch mal gelesen zu haben. Nun gibt es in der Datenbank des Vorhabens, in dessen Rahmen du ja promoviert wurdest, ein reicher Bestand an Überlieferung zu Stadtbüchern im Schleswiger Raum. Da sind wir natürlich jetzt auch wieder im dänischen Raum, dann wird teilweise ein anderes Stadtrecht. Und diese Überlieferung, die ist ja auch nun wirklich markant. Ich meine, Flensburg sind knapp über 2000 Stadtbücher und selbst Husum habe ich fast 900 gefunden, was mich überrascht hatte, weil das sind Werte, die zumindest für Flensburg, die ja fast an Lübeck ranreichen. Dort haben wir, glaube ich, 3.500, das ist, glaube ich, der größte Wert. Es lässt sich im Rahmen deines Buches ja erklären, warum du dich auf den holsteinischen Kontext erstmal fokussiert, weil das ist ja der unmittelbare Kontext. Aber gibt es auch schon Forschung zu den Stadtbüchern in Schleswig, auch vergleichend jetzt mit dem, was in Holstein los ist.
Das ist ja schon angesprochen. Also da ist auch wieder die Datenbank natürlich ein gutes Hilfsmittel, um sich einen Überblick zu verschaffen. Und natürlich, also wir haben auch für Schleswig eine reichhaltige Stadtbuchüberlieferung. Da lohnt es sich auf jeden Fall auch, einen Blick drauf zu werfen. Es gibt Einzeluntersuchungen auch in dem Bereich für einzelne überlieferte Stadtbücher. Aber solche, na, ich sag mal, regionalen Auswertungen oder vergleichenden Untersuchungen, die würden sie auf jeden Fall auch anbieten. Also wenn man da den Schleswiger Raum nochmal unter die Lupe nehmen würde und einen Blick drauf werfen würde, bin auch so ein bisschen über das vorhandene Stadtrecht auch gegangen, bin da so ein bisschen regional begrenzt auch geblieben. Aber sicherlich sind solche überregionalen Betrachtungen unter der Berücksichtigung der unterschiedlichen Stadtrechte, also das hat natürlich auch Einfluss darauf, was wird in einem Buch aufgenommen und was vielleicht auch nicht. Und wenn man sich diese Gedanken darüber macht, hat man auch so einen gewissen Klarstand, was ist manchmal die Funktion des Buches und was ist dann auch der Inhalt, den wir finden. Aber das macht auf jeden Fall Sinn. Und wie gesagt, einen guten Überblick hat man schon mal. Es gibt also auch ein Überblicksaufsatz von Lauer über die Stadtbücher in Schleswig und auch in Holstein, sodass man zumindest mal summarisch sehen kann, was ist da. Der Inhalt ist dann oft nur kurz angeschnitten, verständlicherweise, aber das würde sich auch anbieten, wenn man da mal den schleswigschen Landesteil sich auch noch mal genauer ansieht.
Das ist immer sehr gewinnbringend. Abschließend noch, du bist jetzt ja, wie gesagt, in Warburg tätig und hast dein Buch vor jetzt fast 3 Jahren veröffentlicht. Spielt Eutin jetzt in deiner aktuellen Beschäftigung mit der Geschichte noch eine Rolle oder hast du das Thema jetzt mit deinen neuen Aufgaben erstmal hinter dir lassen können? Weil ich kann mir zumindest vorstellen, dass du in deinem Buch ja lange nicht alles hast behandeln können, was irgendwie interessant war an der Quelle. Meistens gibt es ja noch diverse offene Fragen, von denen man sich mal vornimmt, dass man sich den später mal im Rahmen eines Aufsatzes widmet oder nicht.
Also da gibt es schon noch das eine oder andere, aber du hast es schon angesprochen. Man ist natürlich jetzt erstmal mit dem Fokus etwas weiter gewandert. Mal sehen. Muss ich das vielleicht mal offen lassen, was die Zeit so bringt. Mit kleineren Sachen konnte man sich auch schon befassen. Es gibt zum Beispiel zwei überlieferte Testamente in dem Buch, die ich schon mal intensiver ausgewertet in einem kleinen Aufsatz auch bearbeitet habe. Was tatsächlich immer noch interessant ist, ist das Gildebuch, weil das halt auch von der gleichen Anlagehand angelegt wurde, von diesem Vikar, Gottfriedus Eseber, sodass das vielleicht nochmal ein Projekt wäre, was noch nicht so ganz weit weggeschoben ist. Und ja, ich muss auch sagen, es macht immer auch wieder nochmal Spaß, so wie heute, sich mit Eutin und auch mit dem Stadtbuch zu beschäftigen, weil mit einem gewissen Abstand ist es, glaube ich, auch keine Neuheit für alle. Hat man nochmal so andere Dinge, auf die man auch stößt. Und das wird die Zeit vielleicht auch zeigen, vielleicht auch bedingt durch die Kolleginnen und Kollegen in Halle, die vielleicht nochmal neue Impulse auch liefern, dass man nochmal mit einem anderen Blick an die Quelle tritt. Aber ich würde mir auch vor allen Dingen wünschen, dass sich mal andere mit der Edition befassen und vielleicht da mal ganz andere Perspektiven auf das Buch finden und da mal ganz neue Dinge hervorbringen, an die ich vielleicht gar nicht gedacht habe, weil aufgrund ja, der kaum vorhandenen Parallelüberlieferung habe ich schon versucht, das Buch und den Inhalt ziemlich weit auszuquetschen, hätte ich fast gesagt, und von vielen Blickwinkeln zu betrachten, bei weitem nicht allen, das will ich nicht sagen, aber so die Ideen, die ich da hatte, teilweise waren das ja auch Sackgassen, in die man reingegangen ist, und wo man nicht wirklich weiterkam, sodass man, dass ich schon versucht habe, da in vielen Bereichen das, soweit es ging, auszurollen. Und jetzt nicht sagen will, dass das abgeschlossen ist, aber ich im Moment ruhig schlafen kann.
Abgeschlossenes Forschung ja nie, weil es kommt dann immer jemand um die Ecke, der an dem Punkt, wo man selber nicht mehr weiter kann, sofort sagt, so natürlich, das ist doch das und das,
Genau.
ja, oder der Name, das ist doch der, das, der ist doch davor in Lübeck, natürlich ist der irgendwie, keine Ahnung, fehlt in der Überlieferung.
Das ist meine große Hoffnung, genau.
Von daher kann man nur motivieren, sich mal mit der Quelle zu beschäftigen. Und wir haben auch, ist ja klar geworden, dass wir noch, oder dass es da insgesamt ja noch ganz viele offene Fragen und Anknüpfungspunkte gibt, um uns vielleicht mal selber mit Stadtbüchern zu beschäftigen. Sei es nun zur eigenen Heimatstadt oder auch mal vergleichen überregional. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt zu den Stadtbüchern, habe auch was gelernt zu Eutin, wo ich tatsächlich im November das erste Mal gewesen bin, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und ich hoffe auch, dass sich einige von den Hörerinnen und Hörern so ein bisschen abgeholt gefühlt haben und vielleicht selbst mal Lust haben, sich mit der eigenen Stadt auseinanderzusetzen. Die Homepage ist da ja nun wirklich eine ganz tolle Grundlage dafür. Für den Fall verlinke ich übrigens dann auch nochmal das Buch direkt bei uns in den Shownotes. Ich bedanke mich bei dir für das Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast. Hoffe, es hat dir auch Spaß gebracht, dich mal wieder ein bisschen mit Eutin zu beschäftigen und wünsche dir einen schönen Tag. Möchte aber gleich nochmal daran erinnern, dass es uns als Podcast sehr hilft, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, unseren Podcast abonniert, euren Freunden und Bekannten empfiehlt oder uns einen Kommentar oder eine Bewertung dalasst, denn das hilft uns sehr dabei, weiter oben aufzutauchen und damit auch von anderen Leuten gefunden zu werden. Und je mehr unseren Podcast hören, desto glücklicher sind auch wir als Hosts. Also nehmt euch gerne ein bisschen Zeit und hinterlasst uns eine Bewertung oder abonniert uns und seid auch gerne wieder bei der nächsten Folge dabei. Dann nicht zum Thema Eutin, sondern zu einem anderen spannenden Thema. Und bis dahin wünsche ich dir, Alexander, und auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, einen wunderschönen Tag.